Samanta chakavale soatraga chanto devata sadhammang munira sonanto sagamokkhadam dhamma savanakalo ayang badanta dhamma savanakalo ayang badanta Dhamma savana kalo ayang badanta Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sama Sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa
Ja, noch mal total interessante Fragen sind reinkommen, also freue ich mich richtig drauf, die zu beantworten. Aber erst einmal eine Frage an uns beide, aber ich werde es beantworten und das, was die Tanja vielleicht dazu beizutragen hätte, das haben wir abgesprochen. Liebe Tanja, lieber Roland, danke für die Rituale, die mein Herz für ein neues Bewusstsein öffnen. Habt ihr auch schon Bestattungsrituale begleitet oder könnt ihr es euch vorstellen, zukünftig zu tun? Danke für eure Antwort. Ja, wir haben schon, also eher ich noch, Bestattungsrituale begleitet oder sogar gestaltet. Tanja hat, vielleicht fange ich damit an, die hat, wann war das jetzt, vor 2 Jahren, oder? 23. Okay, vor 3 Jahren ist ihr Oma gestorben und da hat sie ja diese klassische, muss man ja sagen, kirchliche Abschiedsfeier oder den Trauergottesdienst mitgestaltet. Und auf deine Initiative hin hat es überhaupt an dem Ort stattgefunden und sie ist an dem Ort beerdigt worden, wo ihr Herzenswunsch war, da gab es eben so ein bisschen Diskrepanz in der Familie und du hast dich da Gott sei Dank durchgesetzt, dass sie in ihrem Grab, in ihrer Heimat, in ihrer Ortschaft begraben worden ist. Ja, und du hast du natürlich auch schöne Elemente mit reinbracht und das alles auch mit dem Pfarrer halt abgesprochen, so wie es halt so normalerweise üblich ist, was für Lieder nimmt man, was für Beiträge dann über das Leben von der Oma eben so läuft es ja normal ab. Aber das finde das Schönste, ich war ja auch dabei, das Schönste war, dass du wirklich auch den Mut hattest und das sehr gut vorbereitet hattest, das Ave Maria für deine Oma zu singen. Und das war schon sehr herzberührend, das kann man nicht anders sagen. Also es ist ja ein ziemlich schwieriges Lied, Ave Maria. Und du hast es dann wochenlang eingeübt und ja, und toll präsentiert. Ja. Waren alle sehr, sehr berührt davon. Ja, und bei mir, ich habe also noch nicht eine Menge Rituale gestaltet, aber doch einige. Und allem voran natürlich die Abschiedsfeier von der Ayakema. Das war ein riesen Abschiedsfeier. Sie ist ja am 2. November 1997 gestorben. Und wir hatten dann die Erlaubnis tatsächlich, ihre Urne im Buddha-Haus, in der Stupa im Buddha-Haus beizusetzen. Vom Landratsamt hat man die Erlaubnis bekommen und hatten dann gesagt, okay, wir machen die Feier, wenn es auch gut passt, wenn viele Leute da sein können und hatten dann Vesak, was naheliegend ist, den Vollmond im Mai gewählt und haben dann ein großes Zelt aufgestellt da nach Baswiese und es war große Abschiedsfeier, die wir dann da veranstaltet haben. Aber das war natürlich ganz was Spezielles. Das ist jetzt keine Abschiedsfeier, wo man normalerweise für jemanden macht. Und dann war auch, was auch eine spezielle Feier war, das war schon auch hier für Bhante Kachayana, der hier ja gestorben ist, den wir begleitet haben in seinem Prozess. Und der hier ist ja das Grab auch von ihm. Und da hat man auch eine total schöne Abschiedsfeier hier. Und also mit verschiedensten Elementen, natürlich auch wieder Musik dazu. Und da war es auch so, dass seine Brüder auch da waren und die konnten gut Instrumente spielen und haben dann auch gesprochen. Und dann waren verschiedene Beiträge, natürlich immer Redebeiträge. Und ja, es war, ich kann mich noch erinnern, und auf einmal ist dann auch so ein Wind gegangen, wo ich mir dachte, was ist das für ein eigenartiger Wind? Also wo es so irgendwie so deutlich war, dass Bhante Kachayana da schon irgendwie sehr, sehr präsent war. Was im Allgemeinen ja gesagt wird, dass bei einer Trauerfeier oder bei einer Abschiedsfeier die verstorbene Person noch mal richtig da ist. Also ja, dann war ich immer wieder auch bei Trauerfeiern eingeladen, also nicht zu gestalten, aber halt einen Beitrag dazu zu geben. Zum Beispiel bei Lisa Freund, buddhistischen Lehrerin, die sehr viel über Sterbebegleitung und über den Tod auch Bücher auch verfasst hat, da konnte ich dabei sein. Das war ein großes Geschenk. Ja. Dann bei unserem langjährigen Kassenwart Heinz Bender, da durfte ich auch mitgestalten und einen Beitrag leisten. Und ja, und einige mehr. Eins fällt mir gerade noch ein, das war für mich eigentlich so was ganz Besonderes. Weil damals war ich auch noch Mönch und da war eine Frau, die nicht oft, aber hier in der Metta Vihara ab und zu einmal eine Woche gemacht hat und dann eben Krebs, junge Frau, Mitte 40, zwei kleine Kinder Krebs. Und dann war ihr Wunsch, dass ich in der Kirche in Hindelang zusammen mit dem Pfarrer die Trauerfeier gestalten soll. Und das war für mich auch ein großes Geschenk, auch dass ich sie begleiten durfte. Das ist ja auch immer was Besonderes, wenn man jemanden in den Tod hinüber begleiten darf. Und das war bei ihr so, ich wurde dann angerufen, sie hat sich das auch so gewünscht gehabt, ich wurde dann angerufen von der Palliativstation, vom Krankenhaus und bin dann gleich hingefahren und war dann, wo ich dann dort war, hat sie schon schwer geatmet und dann war ich noch eine halbe Stunde da und habe versucht, einen Raum zu halten und meinen Frieden eben einzubringen. Und dann ist sie tatsächlich nach einer halben Stunde da, hat sie den letzten Atemzug gemacht. Also es war für mich auch ein großes Geschenk, auch so dieses Vertrauen auch zu erleben. Man ist dann da und dann hat jemand so das Vertrauen, dass er dann loslässt. Also und dann hat sie sich eben gewünscht gehabt, Hindelang, und Hindelang ist sehr konservativ, also da gehen die Leute in Tracht in die Kirche, ja. und dann eben in der Kirche da an der, vorne am Rednerpult zu stehen und dann eben meinen Beitrag zu geben. Und dann war es auch so, dann war im Grab, dann mit Lautsprecher war das, dann habe ich dann eine liebende Güte-Meditation auch noch gemacht und das war schon... Also es war schon sehr, sehr besonders, damals ja in der Robe, das war ja schon auch sehr auffallend. Ja, und gleichzeitig möchte ich aber dazu sagen, also wenn jetzt jemand, der natürlich nah an uns dran ist, Schüler, Schülerin und sehr, sehr vertraut ist, sehr, sehr bekannt ist und dann wird man da eingeladen, bei einer Trauerfeier einen Beitrag zu liefern, dann ist das, denke ich, selbstverständlich. Aber ich würde mich jetzt nicht sehen als jemand, der Bestattungsfeierlichkeiten organisiert und da als Trauerredner irgendwo dann auftritt. Also das fühle ich jetzt nicht als meine Aufgabe. Also da, wenn ich jetzt vorstelle, da ist von jemand der Vater gestorben und kannst du da das organisieren. Also das, da gibt es ja auch, also es ist erstaunlich, da gibt es ja auch richtig gute Leute, die nichts anderes machen und da sehr professionell sind. Also es ist ja auch schon wieder zwei Jahre her, wo der Bruder vom Charlie gestorben ist, der ja so alt wie ich war, zwei Monate älter wie ich, und da war im Waldfriedhof, war eine schöne Abschiedsfeier. Und da muss ich sagen, also die Trauerrednerin, also und überhaupt die ganze Abschiedsfeier, das war richtig toll. Also mit der Musik auch, also Rockmusik war dann auch, das war auch speziell Creedence Clearwater Revival, Who'll Stop the Rain, also ich kann mich noch gut erinnern. Also es war sehr berührend, also dann, weil er hat selber in einer Band gespielt, in einer Coverband, und hat eben auch diese ganzen Lieder also halt auch drauf gehabt. Und dann so diesbezüglich auch so sein Leben so Revue passieren zu lassen. So viel zu dem. Zum Thema entspannte Achtsamkeit oder friedliche Achtsamkeit möchte ich ein Zitat von Thich Nhat Hanh zum Thema teilen, das mich immer sehr angesprochen hat. Die Übung der Achtsamkeit unterscheidet sich nicht von der Übung der liebevollen Betrachtung. Ja, schön auch ausgedrückt, liebevolle Betrachtung. Also es ist auf alle Fälle eine Haltung, die man unbedingt einnehmen kann. Und trotzdem ist es nicht ganz genau das, was Achtsamkeit im ursprünglichen Sinn meint, weil es ganz einfach durch die liebevolle Betrachtung auch so ein bisschen gefärbt ist. Und die klassische Achtsamkeit ist ja eher neutral. Also aber, wie gesagt, also wenn man Metta-Sati praktiziert, ist natürlich vielleicht noch kraftvoller und noch heilsamer, auch wenn man es so praktiziert. Ja, schöner Begriff auch. Lieber Roland, nach dem Monochordspiel Tönen und Meditation befand ich mich für eine Weile in einem Zustand, der sich so anfühlte, wie du die dritte Vertiefung beschrieben hast. Auch mit der folgenden Erkenntnis, so fühlt sich wirklich Bedürfnislosigkeit an. Nun war ja auch äußere Musikschwingungen nicht unwesentlich beteiligt. Könnte man diesen Zustand trotzdem als Vertiefung bezeichnen? Ja, natürlich. Natürlich. Auf alle Fälle. Also gerade wenn es sich dann auch nochmal so angefühlt hat, wie ich es dann auch erklärt habe. Und vielleicht nochmal zur Erinnerung oder zur Rekapitulation auch. Ich habe ja von drei Wegen gesprochen, die traditionell in unserer Tradition gelehrt werden. Also über Metta, über Stück für Stück durch den Körper durchgehen und über Atembetrachtung. Aber es gibt natürlich viele weitere Möglichkeiten, wie man auch in einen vertieften Zustand kommen kann. Hier mit Monochordspiel ist vielleicht eine sehr schöne Möglichkeit, auch reinzukommen. Allerdings ist mir ja darauf angewiesen, dass der Mario immer irgendwie greifbar ist oder vorhanden ist. Und ja, und das wird ja nicht immer für alle sein. Aber es ist auf alle Fälle auch Mantra, ist Mantra-Jap. Also das Wiederholen von einem Mantra kann uns sehr stark dabei unterstützen, in einen vertieften Zustand zu kommen. Das wird am Anfang Mantra Jap, das ist mehr aus der hinduistischen Tradition und wird, ist auch eine total schöne Praxis. Und ich habe am Anfang von meinem spirituellen Weg, wo ich bei einem indischen Erleuchteten war, bei Swami Narayanananda, und da habe ich so praktiziert, also mit Mantra und ständig rezitieren von dem Mantra und in Verbindung mit dem Rezitieren des Mantras mich auf das Höchste und Erhabenste und Reinste auszurichten, das eben für mich vorstellbar oder vorstellbar ist. Und da hat man dann auch als eine der Möglichkeiten, dass wir auch ein Mantra-Buch hatten und dass wir so oft es möglich war, da auch das Mantra reingeschrieben haben in das Mantra-Buch. Und der Sinn davon ist, in dem Moment, wo man das Mantra rezitiert und dann kriegt es ja eigene Schwingung und eine eigene Kraft, und je mehr man das macht, desto mehr ist es natürlich auf was Heilsames, auf was Schönes, auf was Hohes, das Höchste ausgerichtet. Und dann, wenn man vielleicht auch nicht so gut drauf ist, in dem Moment, wo man Mantra aufschreibt und in dieses Mantrabuch, geht der Geist automatisch wieder auf das Heilsame. Also es ist eine wunderbare Möglichkeit, auch ersetzen zu lernen. Und da gab es dann tatsächlich auch ein extra Gebäude, Mantra Kutir hat es geheißen, wo dann die Mantrabücher, die vollgeschrieben waren, dann auch eingelagert wurden. Und das natürlich, dann kann man sich ja vorstellen, von vielen Hunderten Schülern, Tausenden, ja, Hunderten, Tausenden Schülern da die Mantrabücher drin und dann, was das für eine Kraft dann auch ist, von der Schwingung her kann man sich ja vorstellen. Ja, und da ist tatsächlich so, wenn man Mantra am Anfang wiederholt, na, ist es vielleicht noch etwas grob, aber mit der Zeit geht es dann mehr und mehr ins Herz rein und irgendwann muss man das Mantra nicht mehr in dem Wortlaut wiederholen, sondern da fängt es an, so von alleine zu schwingen. Und das ist natürlich ein total schöner Zugang auch zum vertieften Zustand. Ja, also, ja, oder die in der Sufi-Tradition, die Derwische, die durch Tanz sicher auch in einen vertieften Zustand kommen, die drehen sich ja ganz, ganz schnell und kommen dadurch in einem vertieften Zustand. Oder ich denke auch, da gab es einmal diese Love Parade, die viele Jahre in Berlin stattgefunden hat und dann, glaube ich, in Duisburg, bis dann dieses furchtbare Unglück da geschehen ist, hat man es ja gestoppt. Aber da ist, denke ich, auch, wenn man da, ich weiß nicht, da waren ja, glaube ich, wie viel waren denn da? 200.000, 300.000 oder noch mehr. Und wenn man dann zu dem Techno-Beat dann da 3 Tage tanzt, dann kommt man in einen vertieften Zustand. Ich meine, da bleibt einem nichts anderes übrig. Und dann noch diese kollektive Peace and Love-Energie, das war schon auch eine total schöne, denke ich, schöne Bewegung auch. Und Love Parade war ja auch, der Name hat es ja sehr stark ausgedrückt. Und da, aber wahrscheinlich ist man dann auch erst einmal erledigt, wenn man dann da zurückkommt. Aber das sind immer wieder, auch wenn man in eine Disco geht und dann durchtanzt die ganze Nacht, das sind ja immer wieder die gleichen Versuche, möchte ich sagen, mal aus dem Denken rauszukommen und in einen vertieften Zustand reinzukommen. Ja. Also Monochord super. Lieber Roland, sind die Vertiefungen in der groben Struktur menschlich universell oder gibt es individuelle Unterschiede? Oder werden die Vertiefungen vielleicht auch von religiösen, spirituellen Background unterschiedlich erlebt? Ja, es wird tatsächlich unterschiedlich erlebt, auch in unserer Praxis. Es ist ein Unterschied, ob man über die liebenden Güte in eine Vertiefung kommt oder über die Atembetrachtung in die Vertiefung geht. Das hat ein bisschen eine andere Färbung dadurch auch, je nachdem, wie man auch reingeht. Und zum Beispiel eine der bekanntesten Mystikerinnen ist die, aus der christlichen Tradition, ist die Teresa von Avila, und die innere Burg beschrieben hat als ihr Werk, wo sie über die Vertiefungen gesprochen hat oder geschrieben hat. Und da hat sich Herr Ayakema auch sehr intensiv damit beschäftigt, hat da auch den Vergleich gemacht und hat dann auch festgestellt, ja, das ist genau das Gleiche, was sie da erlebt, aber sie hat es in einer so blumigen Sprache eben ausgedrückt, wo man dann denkt, ja, das ist jetzt ja ganz was anders, weil der Buddha hat 1 bis 8 hat er die Vertiefungen genannt und dann war da die innere Burg und die inneren Gemächer und ganz blumig ausgeschmückt und so, sodass man, wenn man sich nicht wirklich gut auskennt, denken könnte, es ist was anderes. Aber der Geist, der geht im Endeffekt immer den gleichen Weg, der geht vom Groben ins Feine, das ist ganz einfach, der kann nirgends anders hingehen, der geht immer vom Groben ins Feine. Und aber dieses Erleben ist natürlich auch etwas gefärbt durch unseren Zugang und natürlich auch vielleicht, was wir mitbringen und wie wir es interpretieren auch. Ja. Ayakema hat auch einen Vortrag gehalten oder mehrere, ich weiß jetzt gar nicht mehr, Vergleichmeister Eckhart und ein Buddha. Also wo sie auch festgestellt hat, ja, der hat die gleichen Einsichten, die gleichen Erkenntnisse bekommen. Meister Eckhart ist ja eigentlich so der bekannteste deutsche Mystiker und sehr interessant, sich auch mal mit seinen Aussagen und seinen Erkenntnissen zu beschäftigen. Und das ist total, was er lehrt, Meister Eckhart, ist total Anatta, ist gar keine Frage. Und man muss sich vorstellen, teilweise sind Aussagen von ihm immer noch verboten, weil er so als Art Ketzer wurde dargestellt. Natürlich, wenn man das so beschreibt, wie es er beschrieben hat und nicht sich sozusagen der kirchlichen Institution also anvertraut hat, tritt man halt raus aus diesem Gefüge. Und das will die Institution nicht unbedingt. Ich glaube, das sind teilweise Teile von seinen Schriften sind immer noch nicht anerkannt oder immer noch gebannt. Ja. Lieber Roland, als du von den 31 Daseinsformen oder Bewusstseinsebenen gesprochen hast, hast du gesagt, wir tragen die 4 unter uns stehenden Daseinsformen in uns. Das müsste dann ja auch für die 26 über uns stehenden Daseinsformen gelten. Kann man Zugang zu diesen Welten über die Vertiefungen bekommen? Gehören die Devas auch zu den über uns stehenden Daseinsformen? Wenn ja, sind sie dann eine bestimmte Kategorie im Ranking, in Anführungszeichen, der Daseinsformen? Haben wir Menschen auch so etwas wie eine Deva, eine Deva, der über uns wacht, wie zum Beispiel Bäume? Wo kann man etwas darüber in der Literatur finden? Ja, ich kann das alles mit Ja beantworten. Ja, die 26 über uns befindlichen Daseinsebenen sind für uns auch zugänglich. Auch die tragen wir in uns. Und in den Vertiefungen haben wir Zugang zu diesen Daseinsebenen. Auch in den Brahma-Viharas, wenn wir die praktizieren und üben, die 4 göttlichen Verweilungsstätten, hört man ja schon, göttliche, himmlische Verweilungsstätten, ist natürlich der Deva-Bereich oder vielleicht sogar der höchste Deva-Bereich. Auch da haben wir einen wunderbaren Zugang natürlich zu diesen sehr, 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 sehr feinstofflichen Ebenen. Und in der Meditation geht es ja auch darum, wir öffnen uns immer für feinere und lichtere Ebenen und immer umfassendere Ebenen. Und diese 31 Bewusstseinsebenen, ja, das ist durchaus auch verbunden mit den Vertiefungen, mit den 8 Vertiefungen. Ja. Und da gibt es durchaus auch, könnte man sagen, man könnte versuchen, das auch ein bisschen zuzuordnen, aber ich weiß nicht, ob es hilfreich ist für die eigene Praxis. Aber der Buddha hat da sehr detailliert drüber geschrieben, über diesen Bereich in der Visuddhimagga kann man das nachlesen. Das ist so ein Kommentarwerk, wo alles sehr, sehr detailliert aufgeschrieben ist. Und da kann man auch diese Praxis von den 6 beziehungsweise 10 Betrachtungen, diese Anusati-Praxis, und da ist Devatanusati, ist die 6., glaube ich, 5. oder 6. von den Betrachtungen. Und da wird dann ganz genau beschrieben, was es für im Ranking, was es da für Ebenen gibt und wie das eben zuerst noch eher so die grobstofflichen und dann immer höhere Welten entstehen. Und ja, vielleicht auch aus der christlichen Tradition gibt es ja auch verschiedene Engelbereiche, eher so diese, wo die Engel, die gerade in den Barockkirchen manchmal so als kindliche Wesen dargestellt sind. Das sind jetzt vielleicht noch nicht die ganz hohen Engelwesen. Und dann gibt es aber dann auch Engelwesen, die schon viel erhabener dargestellt werden. Oder dann eben die Erzengelbereiche, das sind ja unendlich große Kraftbereiche. Das sind schon sehr mächtige Deva, würden wir sagen, Deva-Bereiche, Deva-Kraftorte, Deva-Kraftzentren, Kraftfelder. Und auch da, wir haben immer die Möglichkeit, uns auf all das auszurichten. Wir können uns auch, wenn es für uns hilfreich ist oder uns für unser Zugang ist, wir können uns auch an den Erzengel Michael wenden oder an den Erzengel Gabriel wenden und versuchen, mit diesem Energiefeld in Kontakt zu kommen. Also es liegt an uns, für wie wir und für was wir uns öffnen wollen. Und da vielleicht auch nochmal für euch schon auch so der Tipp oder so die Anregung, versucht euch auch da vielleicht Möglichkeiten zu schaffen, für die ihr euch öffnen könnt. Also auch, ja, vielleicht auch in Verbindung mit einem Mantra. Also das klassische buddhistische Mantra ist, ich nehme Zuflucht zum Buddha, ich nehme Zuflucht zum Dhamma, ich nehme Zuflucht zur Sangha. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Und das kann man ja wiederholen und rezitieren und schwingen lassen. Und dann muss man irgendwann nicht mehr Buddhang saranang gacchami sagen, sondern es fängt von allein zu schwingen an. Ja. Also auch vielleicht unterstützt, vielleicht, ich weiß nicht, ob man noch dazu kommt, vielleicht am letzten Abend wäre es schön, wenn man sozusagen den Kreis wieder schließen und nochmal das Buddha-Mantra singen würden. Ja, das wäre total schöne Möglichkeit. In der christlichen Tradition ist das bekannteste Mantra oder Gebet das Herzensgebet, wo Jesus als sozusagen personifiziertes heiles Energiefeld gesehen wird und dann dieses Herzensgebet gemacht wird. Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Und dann das immer wiederholen und sich auf das heile Energiefeld von Jesus ausrichten. Und dann mit der Zeit, wie gesagt, fängt es zu schwingen an und ja, fängt an, dass wir dann tatsächlich vielleicht in Kontakt kommen mit diesem heilen Energiefeld. Also für mich eine der schönsten Praxisformen. Ich lehre es auch immer wieder. Anusati, das ist, glaube ich, Ostern, oder? Ostern war gerade im Osterkurs, war es ja auch das Thema, ja. Diese Anusati-Praxis, ja. Es ist der Weg der Hingabe. Es ist in der hinduistischen Tradition wird das mit Bhakti-Yoga bezeichnet. Das ist Bhakti-Yoga. Für viele ist das der Weg. Egal, letztendlich alle Wege, die wir beschreiten, sind immer darauf ausgerichtet, wie können wir unsere Ich-Bezogenheit überwinden. Und da sich einem heilen, großen, weiten Energiefeld hinzugeben, ist natürlich eine total schöne Möglichkeit. Wenn man vielleicht auch irgendwie Zugang zu einem Heiligen oder zu einer Heiligen auch hat, wenn das da ist, dann auch da ausrichten. Ist auch in der christlichen Tradition viel verbreiteter wie in der buddhistischen Tradition. Da gibt es viele Heilige für alles. Ich sage jetzt den Spruch nicht, heiliger St. Florian, beschütze unser Haus. Er kennt den Spruch auch, gell? Ja, das sind Kraftfelder. Zum Beispiel in der Ortschaft, wo wir jetzt leben, ist der heilige Silvester ist da zentral. Und da war im 16. oder 17. Jahrhundert, gab es Pferdepest. Und da sind die ganzen Pferde gestorben. Und das war ja damals, war das ja furchtbar für ein Dorf, für die Bauern. Und dann haben sie ja ein Gelübde gemacht an den heiligen Silvester, weil der scheinbar Schirmherr auch für die Pferde auch ist. Da haben wir Gelübde gemacht, sie werden jetzt jedes Jahr an Silvester den Silvesterritt machen, wenn sozusagen diese Pest, wenn das zu Ende geht. Und in dem Moment, wo die Ortschaft dieses Gelöbnis macht, dieses Gelübde ablegt, ist die Pest vorbei. Und dieser Silvesterritt findet jedes Jahr in Türkenfeld statt. Es gab Jahre, da waren kaum noch Pferde da, weil es eben nicht mehr üblich ist. Jetzt ist es wieder ein großer Zug geworden, also 100 Pferde oder was sind da. Ist ganz bekannt, weit und breit. Ja, auch wir, ob wir in Kontakt gehen können mit einer Deva, die über uns wacht. Ja, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir alle mindestens einen, wenn nicht mehrere Schutzengel haben. Also das ist, also da steht für mich außerhalb jeder Frage. Wenn ich mein Leben so anschaue und was ich da schon alles gemacht habe, also das möchte ich jetzt nicht ausbreiten. Aber auf alle Fälle haben da die Schutzengel oft alle Hände voll zu tun gehabt. Also so viel kann ich tatsächlich sagen. Also kann man das nicht anders vorstellen, dass ich da jetzt immer noch da sitze. Also ohne die ganzen Schutzengel und diese Wesenheiten, diese Geistführer und Wesenheiten. Ja, auch da würde ich sehr empfehlen, uns auch für diese Welt wieder mehr zu öffnen. Allein die Vorstellung ist ja schon total beglückend. Ja, da ist ein Schutzengel an meiner Seite oder Schutzengel an meiner Seite. Das ist doch eine total schöne Vorstellung. Und dann vielleicht auch so, ja, da muss ich jetzt in Zukunft ein bisschen mehr aufpassen, ein bisschen achtsamer sein und auch Sila-mäßig vielleicht auch ein bisschen genauer hinschauen und aufpassen, weil der Schutzengel kriegt ja das alles immer mit. So. Und vielleicht hat er dann auch irgendwann einmal die Nase voll, da, mich immer wieder aus der Patsche zu holen. Gibt es ja auch so den schönen Spruch für die Motorradfahrer, gell? Fahr nicht schneller, als dein Schutzengel fliegen kann. Also diese Welt natürlich nicht auch zu sehr herausfordern. Sagen ja, wie ein Schutzengel kann mir ja nichts passieren. Also da eben, das ist, glaube ich, nicht so eine heilsame Einstellung gegenüber den Schutzengeln. Aber auch, es ist angeschrieben mit Bäumen, wir können unseren Kraftort auch haben. Und da möchte ich euch sehr dabei unterstützen, also dass ihr zu Hause auch, wenn ihr ja, wieder diesen Kraftort hier nimmer habt, dass ihr euch da wirklich auch einen Ort sucht, den ihr immer wieder regelmäßig besucht. Einen Stein, einen Felsen, einen Baum, einen alten Baum, einen Berg, den er regelmäßig besucht, einen Bachlauf, eine Natursituation, die noch relativ ursprünglich ist. Ja, oder auch in Parks, wenn man in der Stadt lebt, das sind ja auch oft sehr alte Bäume. Da auch immer hingehen. Und dann es geht alles auf dem spirituellen Weg, geht sehr, sehr viel darum, in eine neue Beziehung auch zu kommen. Ja. In heilsame Beziehungen zu kommen. Ja, und Bäume, ich war heute früh auch wieder bei den zwei Fichten. Also das ist ja der Hammer. Das sind ja so also tolle Wesen, wo wir am Anfang waren bei den Fichten. Also so tolle Wesen. Und an der einen Fichte ist ein richtiger Stuhl, hat sie gebildet, dass man da sich niedersetzen kann. Ich meine, das ist ja... Und dann lehnt man da mit dem Rücken so an der Fichte dran und dann steht da auf dem Schild, und wir wissen es inzwischen, die Fichten nehmen uns auch Dukkha ab. Was für ein Geschenk. So, leider, das muss man auch sagen, leider gibt es so Fichten, Fichten, die so alt sind, die sind, denke ich, so vielleicht zwischen so 130 Jahren, würde ich denken, das gibt es ja kaum noch. Die werden ja alle mit 80 Jahren, 70, 80 Jahren werden die gefällt, weil sonst nicht mehr in den Sägewerken in die Maschinen reinpassen. Das ist, ja. Drum, es ist, es gibt so Bücher, wo so beschrieben ist, wo es noch alte Bäume gibt. Das ist sehr, sehr überschaubar. Das ist, also da, wo man denkt, das gibt es doch nicht, dass es nur so viele richtig alte Bäume gibt. Ja, das wurde alles gefällt. Auch eine schöne Möglichkeit natürlich. Lieber Roland, kannst du bitte was zu dem inneren Licht sagen, was bei Samadhi auftaucht? Ist es wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, welche Vertiefung was ist, oder einfach in Samadhi sein. Ist es bei einer unkörperlichen Vertiefung immer so, dass man vorher durch das Feinkörperliche durchgeflossen ist und danach das Gefühl nur noch im Geist ist und alles Körperliche verschwindet? Oder kann man auch direkt dort einsteigen? Ich hatte jedes Mal bei den Monochordklängen das Gefühl, dass dadurch mein Gehirn direkt den unendlichen Raum zulässt. Ich werde es jetzt der Reihe nach beantworten. Ja, das innere Licht. Es ist tatsächlich interessant, dass bei manchen tatsächlich dieses innere Licht tatsächlich deutlich zu erleben ist, dass es lichter und leichter wird. Aber was interessant ist, dass in den Vertiefungen und gerade auch bei der dritten und vierten Vertiefung, dass es auch sein kann, dass es dunkel wird. Das ist nicht immer gleich. Also wenn es bei euch dunkel wird und ihr in diesen dunklen Raum reingehen könnt und diese Stille in dem dunklen Raum fühlen und spüren könnt, dann versucht nicht da jetzt, wo ist das Licht. Aber es kann eben auch sein, dass es ganz Licht wird. Also in den Texten wird beschrieben, dass das wie ein Tuch, das eine über einen drüber gehüllt ist, dass das so sein kann. Ja, ich war einmal ein Schüler, der, wo ich das in einem Vortrag erklärt habe, dass in den Vertiefungen auch dunkel sein kann. Für den war das eine Offenbarung und er hat dann dadurch den Zugang in die Vertiefungen gefunden. Ja, weil er vorher immer dachte, der macht was falsch und muss jetzt immer das Licht auftauchen. Ja. Manchmal ist auch gar nicht so entscheidend, ob jetzt Licht oder Dunkelheit, sondern es ist noch die Stille, der Frieden, das Gefühl ist vielleicht noch wichtiger, sich darauf auszurichten. Ist es wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, welche Vertiefung was ist, oder einfach in Samadhi sein? Erst einmal einfach in Samadhi sein. Wirklich einfach in Samadhi sein und nicht, wenn man dann mal reingekommen ist in Samadhi, wo bin ich jetzt? Da fängt schon wieder dieses, wo bin ich jetzt, das Denken an und zack, ist man ja wieder draußen. Und jetzt muss ich das dann auch noch im persönlichen Gespräch ganz genau berichten können. Dann kann man gleich wieder vergessen. Genießen, baden, so viel es geht. Ja. Und dann, dass das mit der Zeit vielleicht auch klarer wird. Wobei man kann sagen, Buddha hat gesagt, das Prickeln kann im ganzen Körper, der ganze Körper durchtränkt werden. Dann bei der zweiten Vertiefung, bei Sukha, ist es tatsächlich so, dass diese zweite Vertiefung sich mehr in diesem Bereich tatsächlich deutlich macht, im Herzbereich, dass dieser Bereich sich ganz einfach total schön anfühlt oder die Süße oder die innere Freude vor allem in dem Bereich zu finden ist. Bei der dritten Vertiefung kann es tatsächlich so sein, dass das wie ein nach unten gehen sich anfühlt oder nach innen gehen, noch mal tiefer in die Tiefe gehen, dass noch mal so eine Art Absinken stattfindet, genau wie bei der vierten Vertiefung. Also dass das noch mal von der Orientierung her noch mal ein bisschen in eine andere Richtung geht. Ja. Und ist es bei einer unkörperlichen Vertiefung immer so, dass man vorher durch die feinkörperlichen durchgeflossen sein muss und danach das Gefühl nur noch im Geist ist und alles Körperliche verschwindet? Nee, es kann tatsächlich so sein, dass man über sowas auch in den unendlichen Raum reinkommt. Das ist die fünfte von den acht Vertiefungen. Die hat man jetzt noch nicht besprochen. Ich kann es vielleicht jetzt kurz ansprechen. Wobei auf dem achtfachen Pfad eben sind nur vom Buddha die vier Vertiefungen erklärt. Also das ist eine Erweiterung, diese unkörperlichen Vertiefungen. Die vier ersten Vertiefungen sind die feinkörperlichen Vertiefungen Und dann kommen die unkörperlichen Vertiefungen. Und ich habe manchmal das Gefühl, und ich glaube, das ist nicht ganz falsch, dass das, als wenn es nochmal so eine höhere Oktave wäre von diesen fein körperlichen Vertiefungen, die unkörperlichen Vertiefungen, als wenn es nochmal höhere Schwingung auch darstellt. So der unendliche Raum korrespondiert meiner Meinung nach mit der ersten Vertiefung, mit dem Körper, wie auch die, interessanterweise, also wenn ich daran denke, die erste Vertiefung auch mit der ersten Grundlage der Achtsamkeit auch irgendwie für mich korrespondieren, ist ja der Körper. Und die zweite Vertiefung, feinkörperlich, ist ja hier im Herzbereich, ist ja mehr dem Gefühlsbereich zugeordnet und die zweite Grundlage der Achtsamkeit ist der Gefühlsbereich. Und in der sechsten Vertiefung, unendliches Bewusstsein, da ist eigentlich ähnlich wie bei Piti Sukha, wo bei Piti Sukha Piti mehr in den Hintergrund geht und Sukha mehr in den Vordergrund geht, aber Piti Sukha immer Hand in Hand auftaucht eigentlich. Aber wenn man in die Vertiefungen geht, dann ist Piti erst einmal im Vordergrund und Sukha mehr im Hintergrund und dann wechselt man sozusagen die Perspektive. Und das Gleiche ist bei unendlicher Raum und unendliches Bewusstsein. Es braucht ein unendliches Bewusstsein, sonst kann man den unendlichen Raum nicht wahrnehmen. Es geht ganz einfach sonst nicht. Also findet eigentlich automatisch, kommt die sechste Vertiefung kommt mit rein und die sechste Vertiefung wird auch als ein es ist jetzt sehr, sehr feinstofflich, beglückende Glückseligkeit auch erlebt. Kann das auch erlebt werden, dieses unendliche Bewusstsein. Also allerdings, wie gesagt, noch mehr höhere Schwingungsebene. Was vielleicht an der Stelle auch zu sagen ist, also damit die Erklärung auch vollständig ist, dass es auch sein kann, dass man von der zweiten oder vor allem von der dritten dann die vierte Vertiefung auslässt und dann gleich in die hohen Vertiefungen geht. Das ist möglich, weil ich hatte ja gestern davon gesprochen, dass die vierte Vertiefung nochmal eben diese Schwelle auch hat, wo man nochmal das Ich nochmal stärker loslassen muss. Und das ist bei der höheren, bei den unkörperlichen Vertiefungen nicht so radikal notwendig. Von der Orientierung her ist es so, dass man von dem Bereich dann unendlicher Raum mehr so nach oben in die Weite geht. Bei den dritten und vierten Vertiefungen, wie gesagt, ist es mehr ein nach unten gehen. Wenn man da gut reinkommt in diese Bereiche, wäre es schon natürlich auch gut zu versuchen, wenn der Geist bereit ist, auch einmal in die vierte Vertiefung zu kommen, für diejenigen, für die es relevant ist. Weil es eben der Weg ist, den auch der Buddha beschrieben hat. Der Buddha hat nach der vierten Vertiefung, er hat es in den Lehrreden ist überliefert, er hat nach der vierten Vertiefung losgelassen und nicht nach der achten Vertiefung. Das ist interessant. Also es wird so beschrieben, er ist durch die Vertiefungen durchgegangen, ist dann hochgegangen bis zur achten Vertiefung, ist von der achten Vertiefung wieder runtergegangen. Er war natürlich ein Meister der Vertiefungen, das war, ist klar. Ist von der achten Vertiefung wieder runtergegangen zur vierten Vertiefung und von der vierten Vertiefung hat er dann so dieses vollkommene Loslassen gemacht. Also interessant, dass man über den Ding, da arbeitet man sich jetzt vor bis zu achten und dann ist da die Abschussrampe sozusagen. siebte Vertiefungen ist noch zur Ergänzung, das ist das Nichtheitsgebiet, wo dann festgestellt wird oder erlebt wird, dass in dem ganzen unendlichen Raum und in dem unendlichen, mit dem unendlichen Bewusstsein, dass da nichts zu finden ist, wo man sagen könnte, da ist irgendwas Substanzielles da. Also es ist schon ein sehr, sehr tiefer Einsichtsschritt, auch der damit verbunden ist. Also so schon sehr nah an dem vollkommenen Anatta-Erleben auch. Ja, und achte Vertiefung wird als die Vertiefung von, wo weder Wahrnehmung noch Nichtwahrnehmung da ist. Ja. Also das ist so, wo sozusagen die Wahrnehmung nochmal so ja, immer wieder schon auch mal verschwindet. Ja, wo man nicht mehr irgendwie sagen kann, ich kriege das jetzt alles mit, sondern da ist dann schon ähnlich wie vielleicht auch wieder hier, korrespondiert wieder mit der vierten Vertiefung, wo ja auch ja, das Ich ziemlich verschwunden sein muss und bei der achten natürlich auch. Also so viel zur Vollständigkeit der Erklärungen. Lieber Roland Nanabodhi, du hast von der Seele gesprochen. Ist damit nicht die Tendenz, Gefahr in Anführungszeichen vorhanden, sich doch an ein Ich-Strohhalm zu klammern? Ja. Darum wird es eigentlich so ein bisschen vermieden, in der buddhistischen Tradition von der Seele zu sprechen. Oder meinst du damit das Wiedergeburtsbewusstsein? Ja, ich meine damit das Wiedergeburtsbewusstsein. Weil die Tendenz da ist, tatsächlich die Seele als etwas zu sehen, das gleichbleibend ist, das immer da ist, das sozusagen auf dem alles aufgebaut ist. So doch noch eine letzte und sei es noch so feine Schaltzentrale, wenn man den Begriff vielleicht verwenden möchte. Und sowas gibt es nicht in der Schöpfung oder im Erleben. Es gibt keine Schaltzentrale. Es gibt bedingtes Entstehen. Also dem sind wir alle unterworfen und das findet ständig statt. Aber es gibt nichts Gleichbleibendes. Und in dieser bedingten Entstehungskette ist es vom Buddha eben ganz genau erklärt worden, wie eine Komponente die nächste bedingt. Da hat er eben, hat schon mal kurz davon gesprochen, hat er eben nach seinem Erleuchtungserlebnis, wo er die vier edlen Wahrheiten dann erkannt hat und das eben auch dann angefangen hat zu lehren. Ja. Und da hat er eben die zweite edle Wahrheit, hat er vor allem die zweite edle Wahrheit gesagt, er hat dann wieder einen alten Pfad, eine alte Weisheit, eine alte Einsicht, Erkenntnis entdeckt, eine Erkenntnis, die vollkommen zugewachsen war. Und er erklärt es mit dem zehnfach bedingten Entstehen. Und bei dem zehnfach bedingten Entstehen ist das Wiedergeburtsbewusstsein sozusagen das erste Glied. Also am Anfang hat der Buddha das so erklärt, dass das Wiedergeburtsbewusstsein eben die Instanz ist, die sozusagen uns durch die Inkarnationen hindurch begleitet oder hindurchführt oder sozusagen wie ein roter Faden eben vorhanden ist. Und gleichzeitig ist es aber so, dass das Wiedergeburtsbewusstsein nicht gleichbleibend ist, sondern auch ein Prozess ist, der sich ständig verändert. Und später hat er dann auch noch erklärt, hat dann noch zwei Komponenten hinzu erklärt, die wiederum die Ursache für dieses Wiedergeburtsbewusstsein sind. Und da hat er erklärt, dass davor eben dieses karmische Geschehen, diese karmischen Formationen, diese Erfahrungen, die wir machen, die Sankaras, der Begriff dafür, die Ursache für das Wiedergeburtsbewusstsein sind. Und die Ursache für die Sankaras, für die karmischen Formationen ist Avijja. Er wird normalerweise als Verblendung bezeichnet. Heißt natürlich Vijja, soweit ich weiß, heißt Sehen, Erkennen, Wissen. Und A ist Nicht-Wissen, Nicht-Sehen. Also Verblendung ist schon nicht ganz falsch. Und trotzdem ist so ein bisschen was Negatives damit verbunden. Und ich versuche das Ganze inzwischen immer positiver oder nicht positiver, aber noch mal ein bisschen neu einzuordnen, so vielleicht. sodass vielleicht der Begriff Individualisierung vielleicht auch reinpassen könnte. Also wir sind irgendwie, und das kann man jetzt sagen, warum und wieso, gab es scheinbar irgendwann einen Moment, wo für uns die Schöpfung angefangen hat, wo wir uns in Anführungszeichen bereit erklärt haben, vielleicht unsere Seele, die aber noch in diesem großen Seelentopf drin war, wo alles heil war, wo alles vollkommen war, wo so eine Aufteilung oder eine Seelenausschüttung oder wird es manchmal genannt, wo das stattgefunden hat und wo eben dann für diesen Prozess notwendig war, damit der auch Sinn macht oder dass der stattfinden kann, diese Inkarnationsreise, war eben notwendig, dass eben eine gewisse Individualisierung vorhanden ist und mit dieser Individualisierung auch der freie Wille vorhanden ist. Weil sonst, wenn es keinen freien Willen geben würde, wäre das alles nicht möglich, was wir jetzt an Erfahrungen machen und was wir jetzt an Erfahrungsschatz sozusagen ansammeln und was unsere Inkarnationsreise ausmacht. Also das war die Grundvoraussetzung. Und gleichzeitig hat der Buddha davon eigentlich nicht viel gesprochen, warum und wann das stattgefunden hat. Er hat einmal seinen Mönchen gesagt, wo er im Wald war, hat er eine Handvoll Blätter aufgehoben und dann hat er gesagt, das ist das, was ich euch lehre und das, was ich eigentlich weiß und was ich lehren könnte, sind die Blätter des ganzen Waldes. Also er hat da nicht alles immer im Detail beschrieben, sondern das, was für uns wichtig und notwendig ist. Und für uns ist wichtig und notwendig, jetzt zu erkennen, dass wir uns in diesem Kreislauf befinden und wie dieser Kreislauf immer wieder neu entsteht. Und dass es einen Weg gibt, den achtfachen Pfad, der uns rausführt aus diesem Kreislauf. Das ist für uns das, was für uns relevant ist. Und nicht jetzt zu überlegen, ja, wieso habe ich mich damals bereit erklärt, diese Inkarnationsreise anzutreten. Also das hilft uns ja nichts. Aber für mich ist das schon auch nochmal so ein Punkt, der für mich das Ganze noch mal ein bisschen schlüssiger macht und mir auch eine Erklärung gibt, ja, warum bin ich denn eigentlich hier oder warum sind wir als Menschen hier und was ist unsere Aufgabe als Menschen. Für mich noch mal die Seele, und ich habe mich da wieder für den Begriff geöffnet, weil ich ihn nimmer als etwas, als die subtilste Grundlage sehe von dem, was vorhanden ist. Für mich ist tatsächlich die Seele, die Trägerenergie, das Energiefeld, in dem alle karmischen Formationen abgespeichert sind. Und gleichzeitig ist für mich die Seele oder das Wiedergeburtsbewusstsein das Verbindungsglied zum Ungeschaffenen. Also von der geschaffenen Welt zum Ungeschaffenen. Das ist, finde ich, das Verbindungsglied. Könnte man auch sagen, dieses Bewusstsein, Wiedergeburtsbewusstsein ist das manifestierte Bewusstsein. Und das Ziel des spirituellen Weges besteht darin, dieses manifestierte Bewusstsein, das aus Bewusstseinsgrundlage und Bewusstseinsobjekt besteht, wird vom Buddha beschrieben wie zwei Strohbüschel. Das kommt man in den alten Tagen noch sehen, wo Strohbüschel aneinander gelehnt sind oder Heubüschel aneinander gelehnt sind, um zu trocknen, um das Stroh zu trocknen. In Indien war es natürlich selbstverständlich. Und wenn eins davon wegbricht, dann fällt das Ganze in sich zusammen. Also wenn sich sozusagen, wenn man loslässt, wenn sich die Welt der Objekte auflöst, ja, was passiert dann mit dem Bewusstsein? Das Bewusstsein kehrt zu seinem ursprünglichen Zustand zurück. Das Bewusstsein, so hat es Swami Narayananda genannt, es kehrt wieder zum Bewusstsein an und es wird wieder zum Bewusstsein an und für sich. Nicht das Bewusstsein von etwas, sondern das Bewusstsein an und für sich. Ich finde den Ausdruck sehr, sehr verständlich Oder wird manchmal auch das reine Bewusstsein genannt, wo nichts mehr drin ist, wo nur noch das Bewusstsein da ist. Oder es wird manchmal eben Satchitananda genannt, reine Bewusstheit, reines Sein, reine Glückseligkeit, wo nichts sozusagen nichts drin ist, nichts Manifestiertes, wo nichts Geschaffenes drin ist oder wo das Bewusstsein nicht herabgestiegen ist. So in der Art ist es zu verstehen. Okay, falls noch Zeit ist, ja, 5 Minuten haben wir noch, eine allgemeine Frage, Einordnung von wem aufgeschrieben und wann. Die Lehrreden des Buddha, von wem die aufgeschrieben worden sind. Ja, es ist interessant, das ist jetzt nicht gleich aufgeschrieben worden, sondern es ist erst einmal 400 Jahre mündlich überliefert worden. Also können wir uns gar nicht vorstellen. Ich habe die Geschichte erzählt von Ananda, der alle Lehrreden gehört hat und der Erste war, der die rezitiert hat. Und dann gab es zu der damaligen Zeit gab es bestimmt noch viele Menschen, die diese Fähigkeit hatten, sich die Dinge zu merken. Wir haben diese Qualität vollkommen verlernt. Also wir können, und wir sind dabei, uns da auch immer weiter wegzuentwickeln von diesen Qualitäten, weil wir können ja, wenn wir auch Orientierungssinn zum Beispiel, wir schalten das Navi ein, wir verlieren unseren Orientierungssinn und wir übergeben momentan alles der künstlichen Intelligenz, die soll für uns das alles machen, die wird sich dann schon merken, die weiß alles und wir geben da Qualitäten aus der Hand, Kräfte, die, ja, oder so, ja, unsere Großeltern, da denkt, die waren noch ganz anders mit der Natur verbunden. Heute schaut man die ganze Zeit, wie wird denn das Wetter werden? Das wussten die. Also die wussten ja, wenn so und so der Wind ist oder so und so das riecht, dann wird es jetzt die nächsten 2, 3 Tage wird so und so sein. Ja? Und wir, ja, ich muss nachschauen. Wir müssen ja sogar nachschauen. Ja, regnet es jetzt heute? Ja, draußen regnet es. Schauen wir nach. Ja, stimmt. Stimmt, ja, so ungefähr. Ja, so schaut es aus. Und dann nach den 400 Jahren, die Lehre war schon nach Sri Lanka gekommen und in Sri Lanka hat man dann angefangen, die Lehre aufzuschreiben. Und dann ist das wieder zurückgekommen, auch nach Indien und hat sich in verschiedenen Ländern dann eben auch ausgebreitet. Für diejenigen, die es interessiert, Bhikkhu Anālayo, ja, ein deutscher Mönch, der tolle Bücher schreibt auch, der hat gerade scheinbar vor kurzem ein Buch über dieses Thema geschrieben und hat anhand von seinen Recherchen und Untersuchungen festgestellt, dass die Worte, die überliefert sind, dass man davon ausgehen kann, dass man denen nicht hundertprozentig glauben kann. Also dass nicht alles wortwörtlich zu nehmen ist, sondern dass natürlich die eigene Erfahrung mit reinkommen muss. Klar, nach 400 Jahren, da kommen dann gewisse Interpretationen rein, gewisse Tendenzen rein, gewisse Fehler, was vielleicht doch dazu soll und so weiter. Ich glaube, im Großen und Ganzen können wir schon auch davon ausgehen, dass die Lehrreden schon relativ okay überliefert sind. Aber wenn man allein, also ich nur vielleicht ganz kurz, Ayakema war es ganz, ganz wichtig, dass die mittlere Sammlung, eine der 5 Sammlungen von den Lehrreden, dass die übersetzt wird ins Deutsche, nochmal neu übersetzt wird. Weil der Erste, der es übersetzt hat, das war eben Anfang des 20. Jahrhunderts und da war das alles noch nicht so bekannt und das war ganz frisch. Und dann war natürlich die Übersetzung war eben auch gefärbt von der damaligen Zeit und so weiter. Und ihr war es wichtig, weil da viele Lehrreden enthalten sind, die auch mit den Vertiefungen zu tun haben, wo der Weg auch sehr, sehr klar dargelegt wird. Und sie hat dann viele Menschen, die in Frage gekommen sind, angeschrieben, das mal eine Lehrrede zu übersetzen. Und da war die meisten von dem, was zurückgekommen ist, hat sie gesagt, sie hat es dann korrigiert und hat sich die Mühe gemacht, es war mehr rot als was. Also es war nicht brauchbar. Also kann man erkennen, allein von einer Übersetzung vom Englischen ins Deutsche war das, war schon große Bandbreite da. Zum Beispiel von der liebenden Gütelehre gibt es, glaube ich, 12 oder 13 Übersetzungen ins Deutsche, ins Englische ja wahrscheinlich unendlich viele. Aber wenn man das dann liest und vergleicht, total unterschiedlich. Also da, wo man denkt, ja, hey, das ist doch ziemlich klar. Total unterschiedlich. Ja. Also wir können davon ausgehen, dass da viel dann auch dann nach 400 Jahren dann im Singalesischen aufgeschrieben, dann da wieder zurück übersetzt, dann irgendwann vielleicht ins Englische und vom Englischen ins Deutsche. Und sie hat damals den Kai Zumwinkel, der jetzt, also seit vielen Jahren der Bhikkhu Mettiko ist, den hat sie dann gefunden und der hat in ihrem Sinne übersetzt. Und dann dadurch ist die mittlere Sammlung nochmal neu übersetzt worden und im Jhana Verlag rausgekommen. Dhammapada, denke ich, wird es ähnlich sein. Das ist hier die Frage, das wird in einem ähnlichen Zeitraum niedergeschrieben worden sein. Und auch da, man muss, wenn man das von Pali ins Deutsche übersetzen will, muss man sehr, sehr gut Pali können. Das ist nicht einfach Pali-Sprache, also ich kann es nicht. Aber da muss man sich auch lang damit beschäftigen und gutes Sprachtalent haben. Und dann das, was ist damit gemeint? Und dann das in Versform ins Deutsche zu übersetzen und dann vielleicht das auch noch so in einigermaßen Versform zu bringen, sodass auch ein bisschen rüberkommt, das ist total schwierig. Ja. Dann Abhidhamma, es gibt drei Körbe, vielleicht noch so viel. Es gibt den Korb der Ordensregeln, es gibt den Korb der Lehrreden und es gibt den Korb des höheren Wissens, das ist Abhidhamma, das höhere Wissen. Und da bin ich jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen überfragt, wann das genau dann dazugekommen ist. Es war auf alle Fälle zu Buddhas Zeiten war es noch nicht da. Manchmal wird die Aussage getätigt, dass der Buddha seiner Mutter das Abhidhamma im Tushita-Himmel gelehrt hat und es Mönche gab, die sozusagen das mitbekommen haben, was da im Tushita-Himmel, so habe ich das in Erinnerung, was da an Belehrung vom Buddha an seine Mutter gegeben wurde. Also gibt es zwei Fraktionen, die einen sagen, ja, so könnte es gewesen sein, die andere sagt, also das ist total unglaubwürdig, das stimmt nicht und warum gerade an seine Mutter? Also das ist so eine technische Sprache, also wo man davon ausgehen kann, also wenn, dann hätte das vielleicht an studierte Mönche gegeben, aber nicht an seine Mutter. Das macht für mich auch nicht viel Sinn. Ja, das ist dann auch noch dazugekommen und was ist natürlich hochkomplex und hochinteressant, also es ist vielleicht die tiefgehendste Analyse des menschlichen Geistes, die es überhaupt gibt auf diesem Planeten, also der, wo alles im Detail zerlegt wird, bis auf die kleinen Nuancen, aber alles andere ist einfach zu verstehen. Und wenn man da nicht wirklich tief auch im eigenen Erleben ist und sich mit dem nur noch beschäftigt, vielleicht, na, das ist sehr, sehr trockene Materie. 37 Bewusstseinsfaktoren oder was, dann wird das genau aufgeschlüsselt und dann gibt es da Listen davon, von dem und von dem gibt es Listen und dann das bedingt das wieder und dann gibt es wieder Listen von dem. Also sehr, sehr trocken. Was interessant ist, ist, dass jedes von den klassisch-buddhistischen Ländern sich sozusagen für einen der Körbe zuständig fühlt oder wo es überliefert ist. Thailand zum Beispiel, da sind die Ordensregeln, werden da sehr hoch gehalten und ist da im Vordergrund. In Sri Lanka werden die Lehrreden, das ist so, wo Sri Lanka, die Mönche vor allem, wo sie sich zuständig fühlen. Und Burma ist Abhidhamma, interessanterweise. Es wird erst einmal Abhidhamma gelernt, bevor man zum Meditieren anfängt. Das ist die Grundlage, die Voraussetzung. In den Klöstern wird Abhidhamma gelehrt und dann erst wird Meditation angefangen. Und zum Schluss noch, wann ist die Visuddhimagga? Das war, weil ich weiß, im 5. Jahrhundert Buddhaghosa, ein Schriftgelehrter, der selber nicht meditiert hat, der dann in den damaligen Klöstern, wo der praktiziert worden ist, alles zusammengetragen hat Und dieses Kommentarwerk, der Visuddhimagga dann verfasst hat, schon auch sehr, sehr interessant. Also wenn man da ein bisschen einen Zugang dazu hat, es ist schon faszinierend, auch die, wie das dann auch aufgeschlüsselt ist und wie das dargelegt ist und wie da alle Bereiche eben auch nochmal sehr, sehr detailliert behandelt worden sind vom Buddha Gosa. Okay, fertig geworden. Ich wünsche einen guten Appetit.